So, willkommen zum nächsten Vortrag Beyond Crypto Parties. Und ich würde mal starten mit einer Frage. Wer war denn schon mal bei einer Crypto Party? Einmal Handzeichen. Sehr cool. Wer hat denn schon mal eine organisiert? Auch richtig cool. Dabei hat man ja einige Herausforderungen. Und ja, man hat die unterschiedlichsten Teilnehmenden, die zu der Krypto-Party kommen. Und von den Herausforderungen und wie man das Ganze angeht, wird uns Naimi heute erzählen. Herzlichen Dank dafür. Und ich würde sagen, großen Applaus und viel Spaß mit dem Vortrag.
Genau, das wird jetzt sehr frontal. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich geht es ganz viel darum, wie man es nicht frontal machen kann. Ich bin Naimi, ich benutze neutrale Pronomen und eigentlich sollten wir hier heute zu dritt stehen. Leider wurden beide anderen Referentinnen waren verhindert, aber es ist schön an Kollektivität, dass man sich auch gegenseitig ergänzen kann und dass es okay ist, wenn mal jemand ausfällt. Und genau, deswegen bin ich heute hier. Ja, erstmal, warum machen wir Skillshares zu digitaler Selbstbestimmung? Also so nenne ich das selbst am liebsten. Warum muss man noch verschlüsseln in einer demokratischen, offenen Gesellschaft? Dabei gibt es so verschiedene Beispiele, die ich gerne nennen würde, die mir wichtig sind. Einmal Rosa Listen waren Listen, die in den 1920er Jahren in der demokratischen Weimarer Republik von der Polizei angelegt wurden. Wer ist homosexuell? Und diese Daten, die wurden an sich damals erhoben und wurden dann in den 30er Jahren, als die Nazis an der Macht waren, direkt benutzt, um Leute in KZs zu deportieren. Ein zweites Beispiel ist die Kriminalisierung von Klimaaktivismus, dass man sich eben nicht auf den Staat verlassen kann, wenn es um wirksamen Klimaschutz geht. Und das dritte ist eben auch gerade die Kriminalisierung von Frauenrechten, insbesondere von Abtreibungen, wo auch wir jetzt schon wieder sehen, wie Rechtskonservative in den USA, aber auch in manchen europäischen Ländern Leute mit gefährlichen Strafen bedrohen, die ihre körperliche Selbstbestimmung in die Hand nehmen. Genau, und für all diese Dinge ist digitale Selbstbestimmung sehr hilfreich, um sich gegen diesen autoritären Zugriff zu wehren. Genau, dafür gibt es Krypto-Partys, Workshops, in denen Leute lernen, wie sie ihre Technik selbst bestimmen können, welche Tools ihnen Anonymität ermöglichen oder eben vertrauliche Kommunikation. Aber oft sind diese Workshops, gehen oft ein bisschen am Publikum vorbei. Oft, sag ich mal, ja, Leute wie wir, halt Nerds, die halt die Themen gefressen haben, die da durchsteigen, reden dann quasi auf Leute ein, die damit weniger Vorwissen rangehen. Und es ist dann oft eine eher entmächtigende Erfahrung als empowernd. Und da gibt's so, ich will mal so zwei Beispiele bringen, was sozusagen für uns, wo ich gemerkt habe, scheiße, da laufe ich gegen Wände. Das eine ist das sogenannte Abnörden. So haben wir es genannt, als kommt von Abschweifen eigentlich. Da steht man dann und erzählt Leuten, ja, sichere Passwörter haben 7 Wörter, zufällige Wörter, die ihr euch gut merken könnt, die sind aber auch schwer auszurechnen, schwer zu bruteforcen und sowas. Und dann kommt aber, dann sitzt jemand im Publikum, der weiß es natürlich auch besser, dass eigentlich 30 zufällige Zeichen noch sicherer wären. Und dann diskutiert man so circa so 10 Minuten, dauert das in der Regel. Und am Ende dieser Diskussion sind alle anderen ausgestiegen, haben das Gefühl, fühlen sich noch unsicherer als vorher. Und selbst wenn man am Ende bei der richtigen Lösung angekommen ist, für die Leute, die da sind, ist es nicht die richtige Lösung. Für die ist es einfach nur eine weitere Hürde beim Erlernen von Technik. Und das Zweite ist so ein bisschen immer dieser Perfektionismus, das perfekte Tool zu finden. Also ich hatte das schon öfter, wenn ich Aktionsgruppen beispielsweise empfohlen habe, dann Briar zu verwenden, weil das perfekte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, höchst anonym ist, Peer-to-Peer, es gibt nicht mal einen Server, man kann es gar nicht zensieren. Und dann setzen sie es ein, stellen fest, scheiße, die Batterie von unserem Aktionshandy war nach 30 Minuten leer. Wenn nicht beide Geräte gleichzeitig Internet hatten, konnten wir nichts transferieren, wir konnten keine Fotos schicken. Und wenn ich das denen das nächste Mal ein Tool empfehlen will, dann hören die mir nicht mehr zu. Das ist ein Problem. Wir müssen weg von diesem Perfektionismus. Genau, deswegen nur so als Beispiel. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Unsere Herangehensweise, ja, sind so verschiedene Sachen. Also erstmal versuchen wir, die Leute nicht vor der großen Cyberpunk-Dystopie zu schützen. Die Großkonzerne lassen wir mal beiseite. Wir müssen jetzt nicht alle Amazon boykottieren, sondern, also gerne, aber damit müssen nicht alle morgen anfangen. Sondern wir gehen in der Regel ran mit Schutz vor konkreter Repression, vor der Polizei als klarem Threat Model. Weil das ist meistens, wo die Leute anfangen und wo sie sich dann auch dafür interessieren. Eine zweite Sache ist, IT-Sicherheit ist immer ein kollektives Problem, das wir auch kollektiv lösen müssen. Es hilft nichts, wenn man irgendeiner Einzelperson sagt, hier installiere jetzt mal irgendwie DeltaChat oder Signal und dann kennt die Person aber keine anderen Leute, die es benutzen. Sondern man muss da immer gleich auch am besten an Gruppen als Ganzes herantreten. Genau, und das Letzte oder die letzten zwei Sachen so ein bisschen. Digitale Selbstbestimmung muss wirklich für alle funktionieren. Das heißt, wir müssen auch alle mitnehmen, mit all ihren Sorgen, ihren Ängsten. Auch die Leute, die irgendwie ein iPhone benutzen müssen für die Arbeit oder die Photoshop brauchen für irgendwelche Zwecke und deswegen auch von Windows abhängen. Und die müssen wir mitnehmen und deswegen gibt es halt eben auch nicht die eine Lösung für alles. Insgesamt geht es immer dabei darum, wir müssen Lücken schließen. Das sind einmal Wissenslücken, aber es sind eben auch soziale Lücken. Wer wird nicht mitgenommen bei der gemeinsamen sicheren Lösung? Genau, und die Workshops, die wir persönlich anbieten oder die wir selbst anbieten, die haben dabei außerdem noch eine Herangehensweise. Wir versuchen, so eine Art reflektiertes Expertentum zu schaffen. Weil es ist klar, wir können nicht einfach allen Leuten alles über Technik erzählen. Das wird nicht funktionieren. Aber unsere Utopie ist, wenn eines Tages in jeder Bezugsgruppe mal eine Person bei so einem Technik-Workshop war und ein solides Grundwissen hat und weiß, hey, wen muss ich fragen, wie das und das ist, dann haben wir plötzlich überall Leute, die ansprechbar sind für die Probleme, die konkret das Vertrauen ihrer Mitmenschen besitzen, der Leute direkt um sich rum und so direkt eingehen können auf Probleme und Fragen und Sorgen, die haben. Danke. Genau, und wir machen dafür Wochenend-Skillshares konkret. Also ich hatte das oft, irgendwie man macht so in 2-3 Stunden, will man so eine Krypto-Party organisieren, mal so einen Nachmittag. Die Leute kommen dahin und sie gehen raus mit mehr Unsicherheiten als vorher. Weil in der Zeit kann man nicht alle Fragen beantworten, man kann nicht alles Grundwissen vermitteln, man kann ihnen grob zeigen, wie man PGP in Thunderbird einrichtet und was der Tor-Browser ist und dann war es das. Und dann gehen sie wieder und wissen eigentlich weniger als vorher. Oder glauben zumindest, sie wüssten weniger als vorher, weil sie da erst ein Gespür dafür kriegen. Krass, dieser Space ist so groß, es gibt so viele Bedrohungen. Wie soll ich das alles jemals verstehen? Und das ist kein Gefühl, das zu mehr digitaler Selbstbestimmung führt. Genau. Wenn man stattdessen ein ganzes Wochenende macht, dann sind die Leute halt auch sehr committed. Die haben sich schon darauf eingestellt, dieses Wochenende werde ich Technik lernen. Die kommen mit einem ganz anderen Ding dahin. Die denken sich nicht, oh nein, jetzt soll ich mir noch eine andere App installieren, weil jetzt sind sie schon mal da, ne? Das ist eine ganz andere Bereitschaft auch. Man kann viel besser auf Bedürfnisse eingehen. Man kann auch besser, man hat mehr Zeit, um sensibel über Unsicherheiten und Hindernisse sprechen zu können. Und in den Pausen ist auch noch viel so Erfahrungsaustausch möglich. Auch zwischen den Leuten. Nicht nur zwischen jetzt Orga und Teilnehmenden, so top-down, sondern Leute lernen auch ganz viel voneinander. Genau, und da ist jetzt ein wichtiges Ding, okay, krass, ein ganzes Wochenende, ist das nicht ein Riesen-Commitment, wie soll ich das stemmen? Ja, ihr macht es am besten nicht alleine. Am besten organisiert man so einen Workshop mit so 3 bis 5 Leuten. Das ist eine Größe, mit der wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben. 3 sind schon wenig, aber es lässt sich stemmen. 5 sind eigentlich perfekt. Das heißt nämlich dann auch, es müssen nicht alle alles können. Es können auch unerfahrene Leute einfach mal mitmachen. Ich zum Beispiel, ich lerne am besten, wenn ich anderen Leuten was beibringe. So können halt Leute auch viel besser so auch selbst einsteigen. Und gleichzeitig verstehen die oft besser, hey, woher kommen denn die Teilnehmenden eigentlich? Was bringen die mit an Vorerfahrungen? Also als Vollblut-Nerd mit 5 Jahren Informatikstudium, keine Ahnung, ist man dann ja oft so ein bisschen abgehoben und denkt irgendwie, alle anderen haben so dasselbe Vorwissen. Und da hilft es auch einfach, verschiedene Perspektiven zu haben. Man wirkt auch nahbarer für die Teilnehmenden. Genau, gleichzeitig, man kann dann auch Vorbereitungen und Orga auf viel mehr Schultern verteilen. Dann kümmert sich halt eine Person um die Location, eine zweite Person organisiert vielleicht Schlafplätze, eine dritte Person findet jemand, der dir das kocht. Vielleicht schreibt noch jemand einen Finanzantrag. Also wir haben ein bisschen, wir rechnen so mit 400 bis 500 Euro an Kosten dann für so ein Wochenende. Das allermeiste geht für Essen drauf, ein bisschen was für Material, also Pi mal Daumen, 300 Euro Essen, 100 Euro Material, vielleicht noch 100 Euro für die Location als Spende das oder so. Kommt darauf an, auf was für Locations man halt auch Zugriff hat. Was man halt organisieren kann mit den konkreten lokalen Kontexten. Genau. Und wir haben das Ganze auch alles aufgeschrieben, damit ihr euch das auch vielleicht abgucken könnt. Das ist quasi hier unser Konzept. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Ihr müsst das jetzt nicht alles abfilmen. Genau, und ich kann es euch auch mal ganz kurz zeigen hier. Es ist nämlich einfach irgendwie ein Grip-Pad. Habt ihr hoffentlich oder vielleicht auch schon mal gesehen? Ja, gerne. Genau, und das ist hier einmal irgendwie so eine Einleitung. Das ist ungefähr, was ich euch jetzt gerade schon erzähle. Genau, und dann gibt es vor allem so einzelne Vorlagepads. Also ein Pad, da haben wir zum Beispiel unsere ganze Planung drin. Da findet ihr zum Beispiel so einen vorläufigen Zeitstrahl. Also 2 bis 3 Monate vorher sollten wir uns auf ein Wochenende, auf einen Termin einigen, einen Ort reservieren. Die Einladung sollte 2 Monate vorher raus. 3 Wochen vorher teilen wir die Themen zwischen den TrainerInnen auf. 2 Wochen vorher kümmern wir uns um die Materialbeschaffung, solche Sachen. Dass man ein bisschen auf dem Schirm hat, ich meine, das ist ein größeres Projekt, was man da stemmt, aber damit, das ist ein ganz gutes Hilfsmittel, um zu checken, hey, bin ich ungefähr am Zeitplan, wie viel Stress muss ich mir gerade machen? Und wir haben auch zumindest, also ich meine, das ist bei jeder Gruppe, die sowas organisiert, wird es anders sein. Aber wir haben hier mal so ein paar, quasi so eine Beispieltagesordnung für ein erstes Treffen gesammelt. Da geht es zum Beispiel in eine Vorstellungsrunde. Hey, tauscht euch mal aus. Was sind eure Vorerfahrungen mit IT? Habt ihr schon Workshops gegeben? Welche Aktionserfahrung habt ihr auch? Ja, ihr braucht einen Ort und so. Wir müssen uns auf ein Datum einigen, Verpflegung und so weiter. Das steht dann da alles und dann vergesst ihr nichts. Das ist erstmal eine ganz gute Grundlage, mit der man anfangen kann. Genau, andere Sachen, die halt hier in diesem Konzept findet, sind beispielsweise auch schon Workshop-Konzepte. Also wir haben hier da ein großes Pad. Es gibt hier an der Seite, das ist eh praktisch so ein Inhaltsverzeichnis. Da seht ihr dann direkt irgendwie, was es so gibt. Und da steht hier am Anfang ganz viel über das Setting. Da werde ich euch auch gleich noch mehr erzählen dazu, was so ein bisschen an Grundlage da ist. Also, genau. Und dann gibt es hier zum Beispiel zu Thread Models einen Workshop. Oder zu Tails oder Aktionssmartphones. Und da könnt ihr euch einfach frei bedienen. Nicht alle dieser Workshops sind perfekt ausgearbeitet oder sowas. Da müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit auch reinstecken, um es auch für euch anzupassen, damit ihr euch damit wohlfühlt. Aber grundsätzlich feel free, auch ein bisschen Rosinenpicking zu betreiben. Genau. Genau, den Link dazu findet ihr, wie gesagt, auch in der Talk-Beschreibung. Und genau, ich werde euch noch ein paar Sachen jetzt auf jeden Fall vorstellen. Aus dem Konzept und fragen ja gerne am Ende. Genau, zum Beispiel eine Sache, die wir machen, ist, damit die Leute schön ankommen können Freitagabend, machen wir so ein bisschen so eine Art Onboarding. Wir machen das nach einem Schneeballsystem. Das heißt, um Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, die erste Person, die reinkommt, kriegt eine kleine Einweisung mit einer Checkliste. Hey, da sind die Toiletten, hier kannst du deine Taschen abstellen. Und auch zum Beispiel, hier ist unsere verschlüsselte Messenger-Gruppe, die wir für das Wochenende brauchen. Da werden alle Details auch kommuniziert. Und dann kommen die Leute auch direkt schon mal direkt mit dem ersten Tool in Kontakt und probieren einfach mal Sachen aus. Das klappt echt super. Und direkt die Leute reden miteinander, statt dass wir nur immer als Orga mit denen komplett reden. Das hilft sehr stark, dass die Leute erstmal ankommen und sich wohlfühlen. Das dauert circa eine Stunde. Währenddessen gibt's Abendessen. Aber das ist ein ganz guter Start. Genau. Gleichzeitig, genau, ich habe schon erwähnt, wir haben diesen Gruppenchat. Da kommen dann kurzfristige Orga-Ankündigungen rein. Da können Leute Nachfragen stellen. Tatsächlich am besten haben 2 Leute für das Wochenende auch so eine Awareness-Verantwortung. Das heißt, sie schreiben in ihren Namen, in ihren Nutzernamen dann Awareness rein. Und dann können Leute sie auch anschreiben. Hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich habe gerade diese oder jene scheiß Situation erlebt. Können wir mal kurz rausgehen und quatschen? Das ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten, die wir machen können. Und gleichzeitig, wofür der Gruppenchat auch noch gut ist, ist, um Workshop-Pads rumzuschicken. Es gibt nämlich quasi für jeden dieser Workshop-Slots, also Thread Models, Tails, die ganzen verschiedenen Themen, die ihr bearbeiten wollt. Da ist meistens so eine Person für verantwortlich, für jeden Themenslot. Und jedes dieser kleinen Workshop-Slots hat dann auch ein Pad. Da kann man dann Anleitungen, weiterführende Links und sowas reinstellen. Und die Leute können direkt mitschreiben. Das kann auch immer dann quasi eine Person für mehrere Leute mitschreiben. Genau. Gleichzeitig können Leute auch möglicherweise anonymes Feedback dalassen. Da kann man unten im Pad so einen kleinen Bereich einrichten. Genau. Was noch sehr wichtig ist, ja, für euren Workshop ist, dass ihr ein Gefühl für eure Teilnehmer kriegt. Weil sonst ja, redet ihr gegen eine Wand, literally. Ihr wisst ja nicht, welches Vorwissen die Leute haben und wie ihr ihnen die Sachen eigentlich näher bringen müsst. Da gibt es verschiedene Wege oder Sachen, die man rausfinden muss. Das Vorwissen habe ich schon genannt. Threat Model ist dafür natürlich auch super wichtig. Dass die Leute mal über ihre Ängste und Bedürfnisse einmal reflektieren, überhaupt auf dem Schirm haben, hey, was ist denn das konkrete Problem, was mir Angst macht, damit sie diese Ängste auch abbauen können überhaupt, aber auch damit ihr das mitkriegt. Genau, was fällt Leuten leicht zu lernen, was fällt ihnen eher schwer? Das ist ja auch einfach sehr individuell. Und genau, dafür sind Vorstellungsrunden da. Dafür haben wir irgendwie verschiedene Methoden. Eine Sache ist auch unser Anmeldeformular. Da ist auch ein Template einfach in dem Konzept drin, bei dem ihr euch gerne bedienen könnt. Und da fragen wir zum Beispiel, schreibt uns doch gern 1 bis 3 Sätze, was so bisher dein Zugang zu Technik war. Und da kommen spannende Sachen raus, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das hat alles immer mein Papa gemacht. Oder, puh, ich habe Informatik abgebrochen, weil ich dachte, es ist nichts für mich. Also es ist wirklich eine breite Spannbreite, auch an Leuten, die zu solchen Trainings kommen. Genau, und zwar fragen wir da ab, eben Schlafplatzbedürfnisse, Allergien und andere Barrieren, was Leute halt brauchen, um teilnehmen zu können. Auch einfach die Themen, für die sie sich interessieren. Ist es eher Online-Tracking? Sind es Backup-Strategien? Sind es Aktions-Smartphones? Auch das ist sehr unterschiedlich, auch von Location zu Location ein bisschen. Genau, und welche bisherigen Vorerfahrungen sie mit Technologie gemacht haben. Eine Kontaktadresse braucht ihr natürlich auch, um ihnen weitere Infos zu schicken. Genau, das kommt da alles vor. Eine sinnvolle Sache sind noch Aufstellungen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Da hat man dann beispielsweise, teilt man so 2 Pole ein. Hier von links bis rechts, sagen wir mal, hier sollen alle Leute hin. Also hast du eine Ahnung, hast du das Gefühl, du verstehst, was in deinen Geräten passiert? Wenn nein, stell dich doch hier hin. Wenn ja, stell dich da hin. Und automatisch ergibt sich ein Spektrum. Und dann fragt man, wer das dazu sagen will. Und 3, 4 von den Leuten, die sich melden, am besten von verschiedenen Stellen des Spektrums, können dann mal ein bisschen ihr Herz ausschütten und sagen, warum sie da stehen. Das macht ganz gut verschiedene Positionen sichtbar, verschiedene Vorerfahrungen sichtbar und hilft auch Leuten, so ein bisschen selber zu merken, ah ja, stimmt, so geht es mir eigentlich auch. Oder, hey, gut, dass es mir nicht so geht. Genau. Noch eine Sache ist, der Körper lernt mit. Also es ist immer ein großes Ding, es wird oft vergessen. Ich meine, wenn wir den ganzen Tag in den Laptop schauen, dann, ja, also ich jedenfalls will auch ein bisschen vergessen, dass ich einen Körper habe. Aber es ist ja leider eine notwendige Grundvoraussetzung, weil mein Gehirn ist halt ja leider ein Teil davon. Also frische Luft, genug zu trinken. Genau, angenehme Lichtverhältnisse. Ihr seht's, steht auch alles nochmal in dem Konzept. Und eine Sache, die mir auch ganz persönlich wichtig ist, was soll es zu essen geben? Es soll Energie geben, aber es soll nicht stopfen. Also eher keine Nudeln, keine Pizza, sondern halt Chili sin carne, Körnerbrot, Kartoffeleintopf. Das sind dann halt Sachen, die Leute lernen mehr, wenn sie das Richtige im Magen haben. Also banal, wie das klingt. Genau, ansonsten ist auch eine spannende Möglichkeit, damit umzugehen, das Nachmittagstief, das ist dann halt vor allem Samstag, Nachmittag nach Mittagessen, anders zu nutzen. Zum Beispiel, dass halt die Leute eher Bewegung kriegen, statt dass sie sich einen Frontalvortrag anhören müssen. Das kann zum Beispiel ein Geländespiel sein. Und wenn ihr einen Workshop über Aktions-Smartphones macht, dann ist es eine ganz gute Gelegenheit, die mal auszuprobieren. Genau. Ansonsten, es gibt viel mehr interaktive Methoden als das, was ich euch gerade zeige. Beispielsweise Kurzreferate, dass die Leute auch selber mal ins Reden kommen. 15 Minuten, in denen man dann quasi erstmal recherchiert, hey, was ist eigentlich die NSA? Welche Ziele haben die? Welche Interessen verfolgen die eigentlich? Was haben die für Ressourcen? Genau. Und dann redet man da 1, 2 Minuten darüber. Und es verteilt auch die Redeanteile ein bisschen besser in der Gruppe. Dann reden nicht nur immer dieselben und andere Menschen peilen auch, ach so, ich bin nicht nur einfach hier, um mich befüllen zu lassen, sondern ich bin hier, um mitzumachen wirklich. Genau, was anderes, was sie auch machen, sind so Fishbowl-Diskussionen. Gehe ich da jetzt ein bisschen drüber. Technologie direkt ausprobieren ist auch immer besser, als sowas nur zu hören. Mit Tailsticks kann man sowas wirklich gut zeigen. Da gibt man den Leuten halt einen USB-Stick in der Hand in Kleingruppen und dann können die Leute sich auch gegenseitig weiterhelfen und das einfach ausprobieren. Und die Orga-Menschen, ihr seid ja nicht nur eine Person, können währenddessen rumlaufen und quasi den Leuten auch weiterhelfen, wenn sie irgendwo stuck sind. Genau. Geländespiel, ich habe schon genannt. Das ist halt echt ein Highlight, weil das ist was, daran werden sich die Leute noch erinnern. Selbst wenn sie dabei nicht ganz so krass viel lernen, aber es ist auch teambildend und so weiter. Und wir haben schon eine Schnitzeljagd ausprobiert, wir haben Capture the Flag ausprobiert. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viele Handys man hat, wie das Gelände vor Ort ist, was man halt gut machen kann, was man auch vorbereitet kriegt. Seid kreativ. Wir haben so ein paar Ideen dazu auch ins Konzept geschrieben. Aber genau, und gerade um Aktionshandys auch mal ausprobieren, die man vielleicht auch gerade frisch eingerichtet hat, ist es eine sehr gute Gelegenheit, weil später, da wird auch alles völlig chaotisch sein. Und wenn die Leute sowas nie selber mal in der Hand hatten, dann haben sie oft nicht so ein Gefühl dafür. Genau, eine Sache, die ich auch noch sehr ans Herz legen würde, das wird auch oft schon relativ gut gemacht, ist eine Visualisierung. Also wir reden die ganze Zeit über so abstrakte Konzepte wie irgendwie asymmetrische Verschlüsselung, Public und Private Key Pairs. Da steigt ja nie jemand durch und dann gibt es immer diese Schlüssel-Schloss-Analogien und sowas. Ehrlich gesagt, mittlerweile heutzutage erkläre ich asymmetrische Kryptografie nicht mehr. Wenn es ein Tool ist, das es von den Leuten erfordert, sowas zu kennen, dann sollten die ein anderes Tool benutzen. Wir sind da echt weiter. Genau, aber ja, es gibt auch Flowcharts, es gibt Raumaufstellungen, Rollenspiele. Und mein persönlicher Fan, also ich bin persönlich Fan von diesen Magnettafeln. Da kann man Sachen draufschreiben. Man kann die dann durch den Raum gehen, wie ein Datenpaket quasi. Und der Empfänger von diesem Datenpaket, die Empfängerin, kann es einmal swipen und kann was Neues draufschreiben und es wieder an jemand anders weitergeben. Und so kann man dann ganz viele Sachen darstellen, wie zum Beispiel, wie Tor ein Paket halt durch den Raum reicht. Also werdet kreativ und überlegt euch auch eigene Sachen. Was auch noch mir ganz persönlich wichtig ist, ist Raum für persönliche Unterschiede zu lassen. Wie kann man unterschiedliche Menschen einbinden, weil es werden unterschiedliche Menschen zu euren Workshops kommen. Die haben unterschiedliches Vorwissen, Ängste und Sorgen, aber auch einfach unterschiedliche Interessen. Manche wollen vielleicht eher Social-Media-Arbeit in ihrer lokalen feministischen Initiative machen. Andere Leute, da reden wir vielleicht nicht drüber. Da wollen die vielleicht auch nicht drüber reden. Genau, jedenfalls eine Sache, die schon mal hilft, ist zum Beispiel Workshops zwei zu teilen. Tales Workshop ist da so ein Beispiel. Die Hälfte der Leute hat vielleicht Tales schon mal ausprobiert und dann langweilen die sich, wenn sie einfach wieder so einen Stick da reinschieben und auf F12 drücken sollen. Aber wenn man zum Beispiel die Gruppe beiseite nimmt und sagt, guck mal, so kann man mit dem gesetzten Admin-Passwort ein Programm auf dem Tales-Stick installieren, dann, sag ich mal, lernen sie noch ein bisschen was über die Kommandozeile nebenbei und haben auch direkt das Gefühl, okay, krass, da geht ja noch viel mehr mit. Und interessieren sich vielleicht auch, setzen sich vielleicht damit auch nochmal selbst mit auseinander. Eine wichtige Sache ist auch noch ein Themenparkplatz, was man machen kann. Also ein Plakat, wo Leute auch Themen und Fragen aufschreiben können. Dann kann man mich auch währenddessen nochmal Diskussionen cutten und sagen, nee, sorry, Passwort-Policies müssen wir gerade nicht zu Ende diskutieren. Wir schreiben das jetzt dahin. Und am Samstagabend haben wir einen Open Space, da gibt es mehrere kleine Tische im Raum. An jedem Tisch gibt es halt unterschiedliche Themen und dann können alle an dem Tisch mitdiskutieren mit dem Thema, für das sie sich interessieren. Da liegt auch immer ein Plakat zum Mitschreiben drauf. Vielleicht gibt es einen Rücktrag, dass Leute auch mal kurz sagen, hey, was gab es bei uns schon spannenden Erkenntnissen? Und genau, das ist ein sehr nützliches Tool, weil es sehr viel mehr ermöglicht, den Leuten auch, nachdem sie ein bisschen Grundwissen haben, ihren eigenen Interessen nachzugehen. Und auch festzustellen, dass sie plötzlich schon relativ viel wissen. Genau, das war es soweit zu den Methoden. Das ist jetzt so ein kleiner Auszug gewesen. Genau, die unangenehmen Themen. Welche Privilegien solltet ihr auf dem Schirm haben, wenn ihr euch ja so pädagogisch auch betätigt, wenn ihr Leuten sagt, Kram weiterbringen wollt? Privilegien sind basically, das ist jetzt meine Definition, andere haben da bestimmt auch nochmal andere, aber die hat mir persönlich geholfen, um mich dem Thema zu nähern, unreflektierte Annahmen, dass alle anderen es auch so leicht haben wie man selbst. Und es ist auch komplett okay, nicht sofort davon wegzukommen und nicht sofort alle seine Privilegien komplett zu checken. Das ist auch schon ein Prozess, aber es wäre gut, wenn ihr so einen Workshop gebt, ihr habt eine gewisse Verantwortung, euch dem zu stellen. Und ein paar Sachen, die häufiger aufkommen, habe ich jetzt mal hier aufgelistet. Einmal gibt's diese RTFM-Kultur in Nerdspaces, in Hackerspaces. Read the fucking manual, schau doch einfach in die Doku, wieso soll ich dir das jetzt erklären müssen? Man kann es doch nachlesen. Das Problem ist, oft liest man dann in so einer Manpage halt so einen Satz, wo man erstmal 5 Wörter nachgoogeln müsste, weil dieses Wissen krass aufeinander aufbaut und voneinander abhängt. Und ja, es haben halt nicht alle Informatik studiert. Das sind dann Riesenwissenslücken. Und das ist ein Ding, der Text kann sich nicht reinversetzen, welches Vorwissen sein Gegenüber, also die lesende Person, hat. Wir als TrainerInnen können das. Wir können nachfragen, hey, sagt dir das was, um rauszufinden, wo müssen wir ansetzen? Genau, und das ist einfach was wir auch da bringen müssen an der Stelle. Eine zweite Frage ist, und das betrifft vor allem die Frage, hey, habe ich schon Mobbing erlebt in meinem Leben? Könnt ihr euch in Gruppen darauf verlassen, dass eure Bedürfnisse ernst genommen werden? Viele Menschen haben gelernt, deine Bedürfnisse sind scheißegal. Aber wenn man so ein ganzes Wochenende zusammen da verbringt und da Sachen lernt, ist die einfache Frage, hey, können wir mal ein Fenster öffnen, dass sowas irgendwie cool und selbstverständlich ist, das ist nicht für alle selbstverständlich. Genau, wurdet ihr ermutigt, mehr über Technologie zu lernen als Kinder? Hattet ihr Erfolgserlebnisse oder brauchtet ihr Empowerment? Weil zum Beispiel mit 12 wurde ich das erstmal von Compiler gesetzt. C++ war das damals. Das ist früh. Aber der Compiler hat dann 70 Fehler ausgespuckt, obwohl ich das Hello World Programm genau abgetippt hatte. Wahrscheinlich war irgendeine Library nicht installiert. Und dann habe ich 6 Jahre lang nicht mehr eine Programmiersprache angefasst. Und so muss es doch nicht sein. Da hätte ich Empowerment gebraucht. Und ich glaube, wir haben da alle eine unterschiedliche Reise und es lohnt sich, das auf dem Schirm zu haben. Genau, und ein wichtiger Punkt ist noch, hat dir schon mal jemand das Gefühl gegeben, dumm zu sein? Was hatte das für Auswirkungen? Was hast du dann gelassen? Weil du dachtest, ah nee, dann ist es wohl nichts für mich. Das machen Leute aus allen möglichen Gründen und ganz viel ist es einfach sehr banales, okay, ich muss mal ganz kurz meinen Status demonstrieren. Aber es ist super schädlich. Das ist richtig krass, was Leute davon abhält, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Genau, es gibt da noch sehr viel mehr. Und ich bin da auch selber gar nicht so krass drin, aber das ist eine Quelle, die mir konkret empfohlen wurde von der Freien Universität Berlin. Diversity-sensibles Lehren quasi. Die haben da einige gute Materialien dazu. Der Link ist auch in der Talk-Beschreibung. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal kurz ein bisschen reinzunörden und irgendwie sich das mal anzuschauen. Genau, und abschließend würde ich sagen, es taucht dann immer die Frage auf, wer lernt hier eigentlich was von wem? Das ist was mich am meisten auch bisher berührt hat bei unseren Workshops, dass eben es gar nicht so ist, dass ich denen halt meinen Kram runterratter und ich gehe mit genauso viel raus wie vorher, sondern ich lerne ganz viel auch selbst darüber. Hey, was für eine Herangehensweise haben andere Leute an Technologie? Was brauchen Menschen? Welche Ängste bringen sie mit? Was ist für sie leichter oder schwerer? Und diese Grenzen lösen sich halt auch auf. Wir haben es eben auch ganz viel. Leute kommen mit sehr unterschiedlichem Vorwissen an. Teilweise mit sehr wenig, teilweise mit sehr viel. Und selbst wenn Leute mit viel Vorwissen dann den Leuten mit weniger Vorwissen Zeug erklären, dann haben sie da ganz viele Einsichten. Sie lernen mehr über diese Use Cases, die Leute mitbringen. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass wir auch später ansprechbar sind für unsere Communities, für unsere Bezugsgruppen, für die Sorgen der Leute um uns rum, die halt nicht zu so einem Workshop gehen konnten, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir uns da reinversetzen können. Das ist ein genauso wichtiger Skill wie die technologischen Skills, die wir hier vermitteln. Genau, die IT-Welt ändert sich halt so schnell auch, dass es immer auch dieses Lernen ein lebenslanger Prozess ist. Es werden immer Sachen abgedatet. Deswegen ist es auch wichtig, dass man nach so einem Workshop miteinander in Kontakt bleibt. Dass man auch gegenseitig diskutieren kann. Aber was bedeutet das jetzt, dass Signal die Handynummer nicht mehr anzeigt? Sind die dadurch wirklich weg? Oder stehen die nicht trotzdem noch in der Datenbank und lassen sich im Zweifel von den Cops halt erfragen? Das sind ja alles Sachen, die muss man dann miteinander diskutieren und dafür sollte man in Kontakt bleiben. Das heißt also abschließend, was könnt ihr tun, um Digital Gaps zu schließen? Einmal gebt selbst Workshops. Fangt einfach an, jetzt habt ihr ein Konzept dafür, könnt euch gerne daran bedienen. Genau, zweitens, checkt eure Privilegien und versucht mehr diese Annahmen abzubauen, dass alle anderen es so leicht hatten wie ihr oder was vielleicht auch anderen Leuten leichter fällt als euch. Ist ja auch spannend. Genau, gebt uns gerne noch Feedback zu dem Konzept. Hier ist unsere Mailadresse nochmal, die steht auch in dem Konzept drin. Genau, und das ist ein, das kann man auch immer wieder von vorne machen. Feedback-Zyklen, ihr kennt es. Also, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Danke, Naimi. Richtig toller Vortrag. Vor allem mega, dass ihr wirklich mit so viel Input, mit so viel Nachdenken euch so ein super tolles Konzept ausgedacht habt, um wirklich alle Leute mitzunehmen. Und ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber ich habe Lust auf Schnitzeljagd und Chili. Und zu dem lebenslangen Lernen habe ich letztens den Spruch gehört, ich weiß nicht, wer ihn kennt: Wenn ihr glaubt, dass ihr selbst die schlaueste Person im Raum seid, dann seid ihr im falschen Raum. Und den kann man, glaube ich, ganz gut mitnehmen. Danke, wie gesagt, nochmal. Gibt es denn Fragen von eurer Seite?
Erstmal danke für den großartigen Vortrag. Du hast viele Dinge gesagt, die viele Leute, glaube ich, deutlich öfter hören sollten. Meine Frage wäre, wie viele Teilnehmende habt ihr üblicherweise so in euren Workshops? Was empfehlt ihr sowohl absolut als auch relativ zur Anzahl der Teamenden?
Also wir machen meistens, also wir haben jetzt das letzte Mal jetzt bei dem gerade Anmeldungen laufenden Workshop haben wir bei 30 dann eine Grenze gezogen. Also ich würde sagen, eigentlich quasi wir sind da 5 Leute im Team. Außerdem, der Ort lässt es zu, dass wir wirklich für 30 Leute einen Workshop machen. Das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung, was erlaubt einem der Ort überhaupt. Aber ich glaube auch so 6 Leute pro Trainee ist ungefähr eine sinnvolle Anzahl.
Okay, danke dir.
Eigentlich keine Frage, ich wollte nur mal eine Sache loswerden. Man kriegt ja manchmal Floskeln in einen Kopf geworfen. Und ich möchte eigentlich nur danken für, dass mal ein guter Kontext war für Check deine Privilegien. Vielen Dank.
Gut, dann mache ich aber nochmal weiter. Was würdest du sagen, ist eine der Sachen, die auch, wenn du das jetzt schon mehrfach gemacht hast, immer noch super schwierig sind im Umgang mit Teilnehmenden? Also was sind die harten Dinge, die bleiben?
Also es gibt manche Themen, die sind halt einfach nicht leicht zu vermitteln. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das weiß. Und dann rutsche ich halt immer wieder rein in das frontal halt das jetzt irgendwie erklären. Und manchmal, also wenn man halt vor 20 Leuten steht und die sitzen da so ein bisschen am Boden und gucken vielleicht auch in verschiedene Richtungen und so. Und man muss ein bisschen akzeptieren, dass sie eben nicht immer automatisch bei einem mitkommen. Also es klang jetzt sehr leicht, als wäre das eine gute, perfekte Lösung oder sowas. Aber das heißt nicht, dass man da nicht trotzdem jeden Tag dran arbeiten muss und da nicht irgendwie glauben kann, man hat einfach irgendwann eine Routine und dann passt es. Man muss schon immer noch irgendwie seinen Kopf offen halten.
Hi, ich habe mich so ein bisschen gefragt, an wen richtet sich so ein ganzes Wochenende Krypto-Party? Weil also das aktivistische Spektrum ist ja sehr breit und man muss schon sagen, ein ganzes Wochenende ist krass viel Commitment. Und ich frage mich, ob das wirklich Gruppen brauchen, die nicht gerade, deren politische Praxis nicht ist, Sachen und Nazis kaputt machen, wo das sicher sinnvoll ist. Und vielleicht so ein bisschen, wie macht ihr das so am Anfang? Macht ihr dann erstmal, trefft ihr euch mit der Gruppe und macht erstmal ein Thread-Model und überlegt euch dann, was brauchen die denn eigentlich so genau? Weil also ich kann es mir schwer vorstellen, dass alle Gruppen bereit sind, so viel Zeit zu investieren, beziehungsweise dass auch einfach ja eine krasse Ressource ist, die man haben muss, ein ganzes Wochenende irgendwo hinzufahren und sich einen Workshop zu geben.
Nee, also das wäre eine Gruppenberatung. Das ist was anderes und es wäre ein viel kleineres Ding. In einer ganzen Gruppe muss man in der Regel nicht alle Grundlagen erklären, sondern wir wollen die Einzelpersonen aus der Gruppe ansprechen, die sich tatsächlich fürs Thema interessiert. Einzelpersonen und Freunde, die da Bock drauf haben und die das Wissen dann auch weitertragen können, die dann gefragt werden können und die im Zweifel dann so eine Gruppenberatung vielleicht nach dem Wochenende auch durchführen können und sich damit sicher fühlen. Das ist eher die Idee dahinter. Und da kommen Leute aus allen Spektren. Da sind auf jeden Fall auch von sehr harmlosen zivilgesellschaftlichen Sachen. Das kommt da auch vor, weil auch die haben Angst vor der kommenden Dystopie. Und das ist auf jeden Fall was, was die auch mit umtreibt. Und gerade mit Klimakatastrophe und Rechtsruck und sowas, man weiß nicht, wofür werden diese Skills später gebraucht und was wird diese Einzelperson auch später in ihrem Leben noch machen an anderen Sachen. Deswegen richten wir uns schon an alle Menschen und ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, dass Leute aus allen möglichen Ecken des politischen Spektrums, des aktivistischen Spektrums da auftauchen.
Wie schafft ihr es damit, so umzugehen, dass man den Leuten ja irgendwie, dass die mal hoffen oder viele Menschen hoffen, so eine Lösung zu finden, die man denen versprechen kann, dass sie damit sicher sind und nichts passieren kann und es ja immer schwierig ist, denen zu sagen, okay, es kommt immer irgendwie drauf an und wenn man dann noch wieder tiefer eintaucht, sagt ja, okay, dieses Bedrohungsszenario gibt es auch noch, wenn wir das jetzt mit reinnehmen, dann ist es trotzdem wieder unsicher.
Threat Modeling, ganz klar. Und zwar Leuten beizubringen, wie sie ihre eigenen Threat Models machen und ihnen Raum zu geben, ihre konkreten persönlichen Fragen auch zu stellen. Wir gehen dann meistens irgendwie zusammen ein Szenario durch. Das hat dann oft mit Hausdurchsuchungen zu tun, weil das ist schon auch das, was den Leuten mit der meisten Angst macht, keine Frage. Aber genau, es ist dann schon auch Raum, um mal andere Szenarien zwischendurch in der Pause ein bisschen zu besprechen. Und insgesamt, man kann ja nicht anders, als den Leuten halt zu vermitteln, es gibt keine absolute Sicherheit. Es gibt immer nur Annäherungen und Kompromisse. Und na gut, das machen wir jetzt einfach so. Und da kommt auch Mut her. Du kannst keinen Mut haben, wenn du nicht zumindest ein bisschen Angst hast. Und ich glaube, Aktivismus ohne Mut ist nicht möglich.